Deutschlandfunk, Andruck.
Etwa 3/4 der Deutschen leben in Städten und deren Umgebung. Dort ist Wohnraum teuer, weil er erstens knapp ist und weil sich der Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahrzehnten unreguliert zu einem Spekulationsmarkt entwickeln konnte. Das ist eines der großen Probleme in unserem Land. Und es wird sich weiter verschärfen. Denn alle bundespolitischen Maßnahmen, die bisher angekündigt oder begonnen wurden, haben den Trend nicht beeinflussen können. Das heißt konkret auch, dass viele arbeitende Menschen Beihilfen beantragen müssen, um ihre Miete überhaupt bezahlen zu können. Und gut verdienende Menschen, also auch mit Rücklagen, haben keine Chance, eine Finanzierung für eine Eigentumswohnung zu bekommen. Ein Bild, das nicht so recht zu dem vorherrschenden Leistungsgedanken der aktuellen Bundesregierung passt und eines, das das Vertrauen in die Politik gefährdet. Aber wir wären ja nicht Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur, wenn wir nicht nach Ansätzen suchen würden, die nicht nach Wahlkampfslogans klingen. Und so geht es jetzt um das Buch eines Experten. Peter Burg ist Inhaber des Instituts Bauen und Wohnen in Freiburg, Bauberater für die Verbraucherzentrale und eben auch Buchautor. Sein aktuelles Buch hat den einladenden Titel »Bezahlbares Wohnen«. Woran die Politik scheitert und was wir ändern müssen. Er hat darin ein paar bekannte Rezepte und so einige überraschende zusammengestellt. Die zeigen, es geht, wenn man denn will. Herr Burg, bevor wir Ihre vielen Lösungsansätze besprechen, können Sie als Ausgangspunkt noch einmal nachzeichnen, wie überhaupt der Wohnungsmarkt in Deutschland zu einem Spekulationsmarkt werden konnte?
Ja, das sind mehrere Schritte über einen längeren Zeitraum. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und dann auch in den ersten Jahren der Bundesrepublik gab es eine sogenannte Wohnungszwangswirtschaft, also eine sehr starke Verwaltung des Wohnungsmarktes, eine sehr starke Steuerung. Das ist in den 60ern aufgehoben worden, weil man dachte, das könnte jetzt der Markt vielleicht dann schaffen zu regeln. Man hat sehr schnell festgestellt, eigentlich schon Anfang der 70er, dass das doch nicht der Fall ist, hat dann doch wieder Mietregulierung eingeführt. Und ist letztlich aber dann doch auch davon wieder abgekommen, über mehrere Schritte, begann so ein bisschen Ende der 80er mit der Abschaffung der Wohngemeinnützigkeit. Es wurden dann Ende der 1990er, Anfang der 2000er, wurde der deutsche Wohnungsmarkt für Finanzmärkte, internationale Finanzmärkte zugänglich gemacht, interessante Steuermodelle geschaffen. Und so sind wir eigentlich in eine Situation gekommen, dass wir aus so einem etwas gesteuerten Wohnungsmarkt der sozialen Marktwirtschaft in einen relativ freien Markt gerutscht sind mit Spekulationshintergrund.
Welche Entwicklung sehen Sie, wenn sich die Regeln hier nicht ändern?
Wir haben das große Problem, dass wir uns Gesetze geschaffen haben, die beispielsweise beim Neubau, also die Politik geht ja davon aus, wenn wir nur genug bauen, dann haben wir irgendwann genug Wohnraum, dann sinken auch die Preise wieder. Das wird schwierig, weil der Weg dahin sieht so aus, dass wir beim Neubau zwar Wohnungen schaffen, die nicht unter die Mietpreisbremse fallen, aber sehr wohl in die Mietspiegel eingehen und dadurch die Mietspiegel anheben, also alle Wohnungen teurer machen. Außerdem müssten wir natürlich einen Wohnungsüberschuss schaffen in erheblichem Maße, denn in der Marktwirtschaft wird erst dann etwas günstiger, wenn ein allgemein sichtbarer Produktüberschuss oder Dienstleistungsüberschuss vorhanden ist. Und wir können unmöglich so viel Wohnraum schaffen, dass wir einen gewissen Marktüberhang bekommen. Das geht nicht, das ist eine politische Illusion.
Und das macht ja auch wahrscheinlich gar keinen Sinn, leerstehende Wohnungen zu produzieren.
Ja, das ist das Witzige. Gerade die immer so laut rufen, bauen, bauen, bauen. Gerade für die Investoren wäre das wahnsinnig gefährlich, weil die sich im Zweifel in Leerstand bauen müssten oder ich sag mal in einen gewissen Leerstand, wenn Preise wirklich sinken sollten. Das ist nicht die Lösung des einen Problems, was wir haben, sondern das ist bereits der Beginn eines neuen Problems. Und wir hatten das auch bereits, als die DDR zusammenbrach, hatten wir dort von einem großen Wohnungsmangel in einigen Gebieten, einigen Regionen schlagartigen großen Wohnungsüberhang. Und diesen Wohnungsüberhang konnten wir aber nicht stehen lassen, um dauerhaft Preise zu senken, sondern diese überhängigen Wohnungen, die mussten natürlich irgendwann abgerissen werden, zurückgebaut werden, weil das wirtschaftlich nicht tragbar war.
Sie schreiben, man muss an zahlreichen Rädern gleichzeitig drehen, wenn man die Situation verändern will. Und so schreiben Sie in Ihrem Buch auch über Bodenrecht, Mietrecht, Förderrecht, Steuerrecht, Baurecht und, und. Und die erste Idee, die Sie konkret anbringen, ist die, Achtung, Immobilienwertzuwachssteuer, ein sehr deutsches Wort. Und diese Steuer könnte dann auch differenziert auf Selbstnutzer und Anleger angewandt werden. Und könnte Immobilienspekulationen tatsächlich recht unattraktiv machen, wenn ich Sie richtig verstehe. Wie kann das gehen?
Ja, das ist ein Modell, das ist nicht neu, das Modell wird schon länger diskutiert, geht zurück bis auf die Kaiserzeit schon. Da ist diskutiert worden, ist auch eingeführt worden auf Reichsebene damals, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und da ging es eben darum, dass Wertzuwächse, die ohne eigene Leistung, ohne eigenes Zutun oder entsprechende zusätzliche Investitionen erfolgen, dass diese Wertzuwächse abgeschöpft werden steuerlich. Und das ist auch durchaus sinnvoll, hat auch funktioniert. Wir hatten in der Kaiserzeit ungefähr 650 Kommunen in Deutschland, die es dann auch gemacht haben, darunter auch große wie Köln und Frankfurt. Es ging so ein bisschen verloren dann über die Jahre, auch in der Weimarer Republik, aufgrund von riesigen Inflationsgeschehen, wo dann der Wertzuwachs häufig einfach nur ein Zahlenzuwachs auf dem Papier war. Wir haben aber auf der Länderebene in Bremen und auch in Bayern in den Landesverfassungen entsprechende Vorgaben, dass Bodenwertzuwächse abzuschöpfen sind. Wir setzen das nicht um. Das wäre steuerlich aus meiner Sicht relativ einfach machbar, wäre auch sehr fair und könnte eben Bodenpreise dämpfen.
Und Sie schreiben, das könnte eben dieses Phänomen der Spekulation kaufen, verkaufen teurer machen und das Halten und wertstabil halten von Immobilien vergünstigen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, genau so ist das. Das war schon in der Gesetzgebung unter der Kaiserzeit so angelegt, dass man eben gesagt hat, wer kurzfristig nur hält, Grund und Boden, der wird höher besteuert als eine Person, die es langfristig hält. Und wir könnten ja auch unterscheiden zwischen Eigennutzern, die ihr Einfamilienhäuschen oder ihre Wohnung zur Selbstnutzung halten und dann irgendwann veräußern, oder solchen, die das vielleicht nur 5 oder 6 Jahre, aber vielleicht auch 15 Jahre halten. Denn heute ist es so, wenn Sie eine Immobilie veräußern, auch als Anlageobjekt, haben die vielleicht 10 Jahre gehalten, verkaufen dann im 11. Jahr, nehmen Sie den Gewinn vollständig steuerfrei mit. Das ist nicht sinnvoll.
Eine andere Maßnahme, die Sie vorschlagen, wäre, den Mietenspiegel, so wie er jetzt ist, abzuschaffen und eine andere Grundlage für die Berechnung von Mieten zu entwerfen. Wie sollte das aussehen?
Ja, der Mietspiegel oder Mietspiegel allgemein werden im Moment ja auf Basis von Verträgen zusammengebaut, die aus den letzten 6 Jahren herrühren, also entweder Neuverträge oder Mieterhöhungen aus den letzten 6 Jahren in einem bestimmten Gemarkungsgebiet, also beispielsweise einer Kommune. Und das ist natürlich unsinnig, weil Sie kriegen dadurch einen Zerrspiegel. Sie kriegen dadurch im Wesentlichen die ganzen Mieterhöhungen, die gelaufen sind in den letzten 6 Jahren. Sie müssten natürlich, wenn Sie einen fairen Mietspiegel haben wollen, schon alle Wohnungen betrachten. Kommt dazu, dass diese Mietspiegelerstellungen für die Kommunen sehr teuer sind. Die müssen das machen, ist bundesgesetzlich geregelt. Viele Kommunen wollen das gar nicht unbedingt, weil sie auch wiederum über die Mietspiegelerhöhung befürchten. Wenn sie es aber machen müssen, dann müsste man ihnen entweder die Freiheit geben, dass sie das selber regeln, also die Kommunen selber regeln, wie sie das machen, oder aber man würde eben bundesgesetzlich festlegen, dass sämtliche Mieten und Mietverträge in einer Stadt berücksichtigt werden. Und der Deutsche Mieterbund zum Beispiel, die fordern ein sogenanntes Mietenregister. Das wäre eine relativ einfache Sache, weil man dann in einem Register permanent alle Mietpreise ja in Beobachtung hätte. Dann würden auch diese teuren Erstellungen entfallen und man würde eigentlich zu faireren, objektiveren Ergebnissen kommen.
Sie ermutigen insgesamt immer wieder die Kommunen, nach eigenen Möglichkeiten zu schauen, sich eigene Ziele zu setzen. Warum ist das für Sie wichtig, auf dieser Ebene anzusetzen?
Weil ich langsam den Glauben an die Landes- und Bundespolitik verloren habe, dass die uns dort noch weiterbringen werden. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg, auch nach dem Ersten Weltkrieg, aber insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, eine große Wohnungsnot gehabt. Die damaligen Politiker haben mit interessanten Maßnahmen das in relativ kurzen Zeiträumen beheben können. Wir reden jetzt hier fast seit einem Vierteljahrhundert über das Thema bezahlbares Wohnen und kommen keinen Schritt weiter. Gleichzeitig kriegen die Kommunen aber auch keine Freiheiten zugestanden, es selber zu lösen, sich mit interessanten Ideen aus diesem Problem zu arbeiten. Und das ist sehr schwierig, denn vieles, was im Mietrecht läuft, auch im Mieterhöhungsrecht, läuft einfach auch gegen die Interessen der Kommunen. Und die Kommunen haben andererseits aber durchaus Behandlungsmöglichkeiten. Ich habe im Buch ja das Beispiel benannt aus Überlingen, wo der damalige Bürgermeister die sogenannte Zweitwohnungssteuer erfunden hat. Das wissen viele gar nicht, dass es von dem kleinen Überlingen am Bodensee ausging. Und er hat es durchgesetzt bis vor das Bundesverfassungsgericht und hat es hinbekommen und hat dadurch ein Steuerungswerkzeug geschaffen für seine Kommune, was heute in allen Bundesländern genutzt wird. Viele wissen gar nicht mehr, viele handeln und wissen auch gar nicht, wo das herkommt. Und es ist so ein Beispiel, dass Kommunen eben sehr wohl etwas machen können, wenn sie sich genauer in die Dinge reindenken und auch schauen, wo können wir uns auch im Rechtsrahmen der Bundesrepublik gegen das stellen, was uns von Bundes- und Landesseite zwingend vorgegeben wird.
In dem Zusammenhang schlagen Sie auch eine Vermieterabgabe vor. Das heißt, ein Vermieter zahlt dafür, dass seine Wohnung erreichbar ist über die Straße, dass es Hochwasserschutz gibt, dass es eine Feuerwehr gibt. Und das ist dann eine bestimmte Summe, die an die Kommune abzutreten ist. Und je fairer der Mietpreis ist, schreiben Sie, desto mehr könnte man von dieser Abgabe erlassen, weil eben das Geld des Mieters potenziell dann in der Stadt bleiben könnte. Aber wäre das nicht eine sehr kompliziert zu errechnende Maßnahme?
Naja, das Steuerrecht ist allgemein sehr kompliziert und auch die Kommunen haben teilweise relativ komplexe Steuern. Es ist nur heute so, wir haben heute im Wesentlichen die Grundsteuer. Die Grundsteuer ist eine wichtige Steuer für die Kommunen. Die Grundsteuer zahlen aber im Wesentlichen nur selbstnutzende Eigentümer, also Eigentümer, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen, oder aber Mieter, weil die Grundsteuer vom Vermieter auf den Mieter umgelegt werden kann. Das ist vollkommen unverständlich, weil wir uns darüber ein Steuerungswerkzeug nehmen. Wenn der Bund diese Gesetzgebung aber nicht ändert, dann werden die Kommunen darüber nachdenken müssen, wie sie immer weiter aufstrebenden Mieten entgegentreten können. Und ich glaube, ein Ansatz liegt eben darin, dass man sagt, es kann nicht auf Basis des Gleichheitsgrundsatzes sinnvoll sein, dass nur selbstnutzende Eigentümer und Mieter über Grundsteuern belastet werden und anlegende Eigentümer nicht. Denn die profitieren natürlich auch von verschiedensten kommunalen Dienstleistungen. Sie haben es gerade erwähnt, ne? Straßen, Kanäle, Versorgungen, Feuerwehr und so weiter, Rettungsdienste. Und da muss man schon zu ausgleichenden Maßnahmen kommen. Ich glaube aber, dass eine kommunale Vermieterabgabe durchaus Chancen hätte, und zwar auch orientiert einfach an der Fläche, die vermietet wird und an dem Preis, der da verlangt wird. Damit Vermieter nachdenken, ist ein weiterer Aufwachs meiner Mieterhöhung, ist das wirklich für mich selber wirtschaftlich sinnvoll als Vermieter?
Problematisch finde ich Ihren Vorschlag beim Baurecht, die Einstimmigkeit bei Eigentümergemeinschaften aufzuheben, damit zum Beispiel Dachgeschosse ausgebaut werden können. Die Menschen, die diese Wohnungen in den oberen Stockwerken gekauft haben, haben da ja drauf vertraut, dass ihnen da nicht noch jemand drüber gesetzt werden kann. Und bei einem ehemaligen 60er-Jahre-Sozialbau ist ja auch der Schallschutz ohnehin nicht so gut. Das könnte eventuell, wenn diese Menschen dann verkaufen wollen, auch eine Wertminderung bedeuten, oder?
Ja, ich gebe Ihnen da auch insofern recht. Das ist ein sehr sensibler Punkt. Die Leute haben ja auch natürlich, wenn sie eine Wohnung kaufen, sagen wir mal, das ist eine Wohneinheit mit 8 Wohnungen. Und dann kaufen die ja auch 1/8 des Gebäudes. Und wenn ich da 2 weitere Wohnungen hinzufüge, dann verwässert sich natürlich auch so ein Eigentumsanteil. Also das ist natürlich ein Punkt, über den man sicher sehr, sehr lange nachdenken müsste, ob man das wirklich machen will, ob man da das Thema der Einstimmigkeit aufheben. Wenn, müsste man halt ein sehr hohes Quorum auch einführen. Ja, ich wollte trotz dessen diese Anregung mal mit ins Buch nehmen.
Mhm. Mieter zahlen ja in der Regel nicht nur hohe Mieten, sondern sie finanzieren über Steuern auch die Mieten mit von denjenigen, die sie sich nicht mehr leisten können, also Wohngeldempfänger, die trotz Arbeit wiederum oder Rente eben aufstocken lassen müssen. Was könnte man dagegen tun?
Ja, das ist ein sehr großes Problem, weil wir zurzeit eine sogenannte Subjektförderung haben. Das heißt, wir unterstützen sehr, sehr stark Mieten. Und wenn wir über Wohngelder Mieten unterstützen oder auch über die Sozialhilfe Mieten unterstützen, dann sind das keine Unterstützungsleistungen letzten Endes für die Mieter, sondern für die vermietenden Eigentümer. Es gibt unterschiedliche Berechnungen dazu. Es gibt beispielsweise Annahmen, dass wir etwa jetzt teilweise schon über 20 Milliarden pro Jahr aufwenden für diese Mietunterstützungsleistung, aber nur einen Bruchteil davon für den tatsächlichen Bau von Wohnungen. Und was man in der frühen Bundesrepublik gemacht hat und wohin wir auch wieder kommen müssen, ist, dass wir das Geld nicht in Mietunterstützungsleistungen stecken, sondern in die Bauleistungen für solche Wohnungen und auch schauen, dass diese Wohnungen nach bestimmten Zeiten nicht wieder aus den Sozialbindungen fallen, sondern wenn wir Sozialwohnungen bauen, dann müssten das eben auch Sozialwohnungen bleiben.
Nun sind Sie ja nah an der Praxis und Sie sind beratend tätig. Sie schildern das Beispiel aus einem Landkreis, dass sich Kommunen zusammengetan haben, um Leerstand zu bekämpfen. Allein hätten sie das gar nicht organisieren oder finanzieren können. Wie optimistisch sind Sie insgesamt, dass da in absehbarer Zukunft Dinge ins Rollen geraten?
Ich bin nicht mehr besonders optimistisch. Wir hatten im letzten Jahr, im Oktober war das, ging der Bauturbo durch den Bundestag, der sogenannte Bauturbo. Das ist ein Begriff, der völlig absurd ist. Das ist ein Begriff aus der Verbrennertechnologie, wo eine Turbine mit heißer Luft arbeitet. Das ist dann ein Begriff, den die Politik allen Ernstes gegenüber einer Bevölkerung von über 80 Millionen Menschen verwendet. Und zwar offiziell auch im Sprachgebrauch des Ministeriums. Mich macht das absolut pessimistisch. Deswegen hoffe ich, dass Lösungen von den Kommunen von unten her kommen. Ich hatte das Beispiel, was Sie genannt haben, das ist eine kleine Gemeindeallianz in Bayern, die das gemacht hat. Die wollten keine Neubaugebiete mehr um ihre Dörfer haben, haben aber gemerkt, es gibt da natürlich Ausweichbewegungen, wenn das die eine Gemeinde Neubaugebiete ausweist, die andere nicht und so weiter. Haben das dann zusammengedacht, haben sich da ein bisschen zusammengeschlossen. Und auch in anderen Gemeinden gibt es viele, viele interessante Ansätze. Ich habe ja ein paar Beispiele im Buch auch benannt. Und diese Kreativität, häufig auch aus sehr kleinen Gemeinden, von Bürgermeistern, von ehrenamtlichen Gemeinderäten, die da teilweise völlig neue Wege gehen. Das ist so das meine Hoffnung, dass sie sich damit von unten her in irgendeiner Form durchsetzen. Weil ich habe, was die Landes-, vor allem auch die Bundespolitik angeht, die Hoffnung fast verloren, dass da irgendjemand in Ruhe über Zusammenhänge des Wohnungsmarktes so nachdenken wird, dass er bereit ist, auch mit Mut dort reinzugehen, so wie das mal Politiker in der Bundesrepublik waren.
Peter Burg war das und wir sprachen über sein Buch Bezahlbares Wohnen, woran die Politik scheitert und was wir ändern müssen. Im Herder Verlag erschienen, 350 Seiten, 28 Euro.